Herzlich willkommen bei den Tennisproleten. Ich glaube, das Thema der Woche dürfte den meisten klar sein, weil wir dann doch diese kleine, fast unbedeutende Veranstaltung namens Olympia vor der Brust haben, wo auch ganz viel Tennis gespielt wird. Aber bevor wir zum Thema Olympia kommen, müssen wir doch noch mal den Blick in den Rückspiegel wagen und auf letzte Woche Hamburg schauen. Denn da ist zwar dasselbe Geläuf gewesen, wir sind auf Sand unterwegs, aber da gab es eine kleine Kontroverse und die hat quasi auch ein bisschen was mit meinem heutigen Gesprächspartner aus unserer Tennisproletenrunde zu tun, mit Tobi. Hallo Tobi.
Hi Henrike. Ich wollte mich gar nicht drum drücken und direkt auf Olympia springen, sondern wir haben gesagt, wir müssen da nochmal drüber sprechen, was letzten Sonntag passiert ist. Denn selten, sagen wir mal, haben ein, zwei Posts von, jetzt sage ich uns, aber dann würde ich mich ja hinter den Tennisproleten verstecken. In dem Fall habe ich unter unserem Account zwei Tweets und Posts abgesetzt, die dann doch für ordentlich Traffic bei uns gesorgt haben. Doch da kommen wir gleich dazu. Also diese Tweets gingen raus direkt nach dem Finale am Hamburger Roten Baum zwischen Arthur Fiss und Alexander Zverev. Was wirklich so viel vielleicht nochmal vorab, weiß nicht, wie du, ob du alles gesehen hast und wie du es gesehen hast, das Finale, aber was wirklich natürlich ein grandioser Abschluss war, einer erneut, muss man sagen, erneut tollen Woche am Hamburger Roten Baum. Wir wissen alle, dass wir letztes Jahr dieses tolle Doppelturnier hatten, also Doppel im Sinne von WTA und ATP-Turnier, mit dann einem strahlenden Sieger Alexander Zverev. Und man sagte letztes Jahr, Mensch, wird das zu toppen sein oder kann man das wiederholen? Und ich muss sagen, die Hamburger Woche dieses Jahr hat mächtig Laune gemacht. Das Wetter hat alles aufgefahren, von kühl am Anfang über knacke heiß am Freitag und Samstag dann hin bis zu Donnersturm am Sonntag, aber eben auch ein absolut packendes Finale. Eines der längsten, ich glaube das zweitlängste in der ATP-Geschichte, wenn es auf Best of Three ging. Hast du es gesehen?
Nee, muss ich...
Was? Oh Gott. Schlimm. Das hätten wir vorher abstimmen müssen.
Um Gottes Willen, ich habe mein Match nicht gesehen. Nein, ich habe es nicht gesehen. Nee. Ich konnte es nicht gucken und deswegen. Aber boah, es wirkte die ganze... Ja? Offensichtlich. Ja. Ich habe aber in der Woche immer wieder was gesehen und ich fand auch die Stimmung gut. Es sah durchweg recht voll aus auch. Es war natürlich auch Ferienzeit, also das kommt natürlich immer toll, so ein bisschen zugute. Aber man merkt doch, dass Hamburg nach wie vor so eine Marke im Kalender ist, wo einfach viele Leute tatsächlich trotzdem hingehen.
Ja, und wir reden im Tennis immer von Traditionen. Und ich glaube, das kann man nun wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass dieses Turnier, egal wie es irgendwann mal hieß zu irgendwelchen Zeiten, egal ob es mal ein Tausender war oder ein Masters-Turnier oder, keine Ahnung, früher als Steffi und Boris gespielt haben, da gab es ja diese Bezeichnung des Masters noch gar nicht, der Roten Baum und das Turnier, übrigens auch in seiner weiblichen Ausführung, denn Steffi Graf, zu Steffi Grafs Zeiten war es natürlich auch eines der Turniere, wo es überhaupt keine Frage gab, für die Weltspitze da anzutreten. Das hat wirklich Tradition und das ist schon schön, dass, ich sage das dann nochmal, ob jemand am Ende die Sitze gelb oder blau anmalt, die Tradition kriegst du nicht übermalt und umgekehrt kann man aber auch sagen, Tradition kannst du nicht künstlich schaffen und durch irgendwelche, sage ich jetzt mal, Marketing-Gags drumherum heraufbeschwören, sondern sowas entwickelt sich und dazu gehört eben auch ein tennisbegeistertes Publikum, das es hier Jahr für Jahr in Hamburg immer wieder in Massen auf die Anlage schafft. Also das war wirklich klasse. Ich denke, in der Match-Analyse, und so ist alles gesagt worden, in der vergangenen Woche und sportlich dominiert jetzt sowieso das Thema Olympia, aber wir müssen noch mal drauf zu sprechen kommen, denn Katze aus dem Sack. Also es war ein heiß umkämpftes Finale über fast 3,5 Stunden Und es gab dann eben zum Ende des Matches auch das ein oder andere Scharmützel. Natürlich spielt Arthur Fiss gegen eine Homecrowd, die nun wirklich nicht ihm jetzt mega wohlgesonnen war. Und im dritten Satz macht er dann bei Breakball gegen sich, macht er einen Underarm-Serve, der übrigens nicht ins Feld geht. Das hat natürlich dem Publikum nicht gefallen. Jetzt kann man wieder trefflich darüber streiten, ob das ein legal sowieso ein legitimes Mittel ist, aber dass man auch wissen muss, wo man da zündelt, wenn man gegenüber 9000 Zuschauern sowas im dritten Satz rauspackt. Ich wage auch zu behaupten, dass umgekehrt das jedem Deutschen in Frankreich so gehen würde, ja, bei veränderten Rollen. Da wäre das Publikum auch aufgebracht. Beim Seitenwechsel dann bluffte Zverev, das hat man sehr gut in der Wiederholung auch im Fernsehen nochmal sehen können, bluffte also Fiss im Vorbeigehen an, der sich dann auf ein Wortgefecht mit ihm einließ. Der Schiedsrichter kommt vom Stuhl runter, das Publikum denkt natürlich, Fiss hat den Zverev jetzt wieder angemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende gewinnt also Fiss das Ding und der Handshake am Netz, der fiel dann so frostig aus. Also da ist hier Putintseva und sonstige Ladies der Schöpfung, ist ein Dreck dagegen. Das war sowas von unterkühlt. Und das missfiel mir und ich fand, das zeigte keine sportliche Größe. Und das war das Erste, was ich gepostet habe, weil es mich wirklich geärgert hat. Und ich finde das ist jetzt nicht anti-Zverev, ich finde das grundsätzlich einfach keine sportliche Geste, nach so einem Match dem Gegner nicht ordentlich zu gratulieren. Das war mal das Erste, was eben viral ging und sich dann auf der einen Seite bei unserer Zuhörerschaft und Leserschaft auf den sozialen Medien eine gehörige Menge an Leuten fanden, die das geliked haben und die das gut fanden und sagten, ja, was für ein Unhold und sowieso ein Idiot und was weiß ich nicht alles. Aber es gab eben auch genügend, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ey, Tobi, reg dich mal ab. Der Kerl hat jetzt gerade mal 3,5 Stunden gespielt und Knie tut weh und das ist doch nur allzu verständlich. Soweit, so gut, Henrike.
Ich sag mal so, ich kann natürlich bis zu einem gewissen Punkt beide Seiten verstehen. Also, dass man sich heutzutage immer noch über den Underarm-Serve so aufregt, das verstehe ich tatsächlich nicht, weil es ist ein legitimes Spielmittel und es ist ehrlich gesagt auch Hochrisiko. Also, ich meine, wenn er ins Ausgegangen ist, der Ball, dann siehst du sowieso, was dir das bringt oder nicht. Also, ein Underarm-Serve ist jetzt keine Garantie, dass das funktioniert oder nicht. Und ich finde, wenn wir uns an Stoppbällen und Slice erfreuen können, dann müssen wir uns auch an einem Underarm-Serve erfreuen, weil es sowas in einer abgewandelten Art auch ist. Und ich finde, da kann man auch langsam mal anfangen, ein bisschen erwachsener zu werden, auch als Tenniszuschauer und das Ganze einfach akzeptieren und annehmen.
Den finde ich übrigens, sorry, wenn ich kurz
Ja.
anmerken darf, den Vergleich, den habe ich so noch nie gezogen, aber den finde ich wirklich gut. Also der Underarm-Serve ist nichts anderes als ein Aufschlag-Stopp. Und
Bisschen, ja.
ja, das stimmt eigentlich fast in der gleichen Logik könnte man hingehen und sagen, ey, du spielst einem hohen Topspin-Ball, der ihn rechts raus da irgendwie auf die Rückhandseite raustreibt und danach setzt du ihm einen Stopp vorne links hin. Da pfeift doch auch keiner. Das ist aber unfair, dass du jetzt so einen kurzen Ball da spielst. Das macht man aber nicht.
Ja, also
Das ist interessant.
so habe ich das immer gesehen. Ich meine, es ist auch technisch ähnlich, ne? Ich will das jetzt nicht zu 100% vergleichen und damit jetzt nicht die Schwadronen an Tennistrainerinnen und Trainern ankommen und sagen, Henrike, du hast keine Ahnung, aber für mich gehört es in die Kategorie dieser Art von Bälle. Und es ist, wie gesagt, ein legitimes Spielmittel und ich finde, damit muss man leben können, dass das mal passiert. Und kein Aufschläger dieser Welt, der dir den Ball mit über 200 km/h um die Ohren hauen kann, wird regelmäßig auf den Underarm-Serve zurückgreifen, weil das Risiko im Schnitt einfach zu groß ist. Zumindest ist das meine Erfahrung damit, wenn ich den so gesehen habe. Wenn du nicht gerade ein Bublik bist, der das ja wirklich zum Erbrechen macht und da wahrscheinlich so viel Erfahrung inzwischen mit hat, die meisten gehen nicht gut. Aber das nur mal beiseite. Also da finde ich, hätte man sich auch, weiß ich nicht, ob man sich da so drüber aufregen muss, aber ich glaube, letzten Endes war das für Alexander Zverev auch nur, es hätte irgendwas passieren können und dann wäre er wahrscheinlich, so wie du das beschrieben hast, drüber gewesen. Ich stimme dir zu. Ich finde es auch sehr, sehr unsportlich, wenn man vorne am Netz seinen Gegner, egal ob man jetzt gewonnen hat oder verloren hat, nicht ordentlich gratulieren kann. Und es geht jetzt nicht darum, die Person in den Arm zu nehmen oder überfreundlich zu sein oder weiß der Geier was, sondern einfach so, ich sag mal, ein Minimum an Höflichkeit walten zu lassen. Und ich habe mir dann, als du das geschrieben hast, das dann quasi angeguckt. Mhm. Und ich fand es auch schon sehr unterschritten. Und ich finde auch okay, dass man das kritisiert. Aber ich kann natürlich auch verstehen, warum Zverev das gemacht hat. Und dass er wahrscheinlich nach dem langen Match bei der Hitze mit den Schmerzen und dann noch zu Hause jetzt nicht glücklich ist.
Stimmt.
Okay, ja. Sehe ich auch ein. Was ich dann ehrlich gesagt viel, was heißt schlimmer, aber viel genau, enttäuschender ja, fand.
Wir beide spielen gerade im Moment drumherum. Wir haben ja noch einen Trumpf im Ärmel.
Genau,
sozusagen.
Ist dann der zweite Punkt. Also genau. Ich kann mit dem frostigen Handshake dann leben. Aber wenn du dann natürlich in deiner Siegeransprache dann oder in deiner Verliereransprache in diesem Fall, dann auch noch nicht als erstes deinem Gegner gratulierst, da finde ich dann schon, da kann man dann auch einfach taktisch klüger sein und das machen. Ich meine, Zverev hat es am Ende rausgerissen mit der Champagner-Dusche. Ja. Ich glaube, dann war auch wieder alles okay zwischen den beiden, aber trotzdem.
Aber
man kann Verständnis aufbringen, aber man muss auch trotzdem sagen, es gibt ein paar Dinge, da kann man auch in der größten Enttäuschung dran denken, als Sportsmann. Oder Sportsfrau.
Das, ja, total. Und das muss ich ergänzen, beziehungsweise möchte ich ergänzen, weil da sind ja mehrere Dinge passiert. Also erstens mal zwischen dem Handshake oder fast nicht stattgefundenen Handshake und der Siegerehrung in Verbindung mit der Verlierer richtet ein paar Worte an Gegner, Publikum, Organisatoren etc. Da geht schon mal eine Zeitspanne ins Land. Ja, da kann ich schon mal ein bisschen abkühlen. Dass ich enttäuscht bin, überhaupt keine Frage. Dass ich verletzt bin, vielleicht sogar Schmerzen habe, überhaupt keine Frage. Dass ich müde bin, auch keine Frage. Aber es vergeht Zeit, in der man etwas sagen kann, ey, kühl mal runter. Und dann muss man sagen, dass die Verliererrede, die war so es war ja noch nicht mal, dass er ihm nicht als erstes gratuliert hat, sondern es war explizit, und man kann sich das, wenn man es irgendwo auf einem Stream nochmal ansehen kann, gerne nochmal reinziehen, es war explizit, hat er in ausschweifenden Worten das, was man dann gerne macht, den Ballkindern, dem Publikum, den Organisatoren, seinem Team gedankt und ganz am Schluss in gefühlten 4,3 Sekunden ein frostiges Congrats to you, Arthur, bye. Ja, also das war, ich möchte ihm das an der Stelle wirklich unterstellen, dass das schon wieder eine kalkulierte sozusagen Retourkutsche des Unsportlichseins für den Underarm-Surf und für all seine Enttäuschung war. Also das kann mir keiner erzählen, dass ihm in dem Moment nicht bewusst war, dass er genau so spricht, wie er spricht und dass er sich genauso, ich muss es an der Stelle sagen, unsportlich an der Stelle seinem Gegner gegenüber verhält, weil das hat so noch keiner gemacht. Und ich kann es nur nochmal sagen, ihr wisst, wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dass ich an Alexander Zverevs Spiel nicht viel Schönes finde. Ja? Ich bin kein großer Fan von ihm, aber darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, wie wollen wir eigentlich, wie man sich als Sportsmann auf dem Platz verhält. Und das finde ich nicht okay. Rant zu Ende.
Ja, und was ich so schade daran fand, ist, dass Alexander Zverev, so sehr man ihn nicht mögen kann wegen vielem, eigentlich grundsätzlich ein guter Verlierer, Gewinner und Verlierer ist. Also ich finde ihn eigentlich in seinen Reden selten total schlecht. Ne? Mhm. Manchmal ist das vielleicht so ein bisschen cringe, je nachdem, wie man zu bestimmten Dingen steht. Aber normalerweise ist er in meinen Augen ein sehr fairer Sportsmann, wenn dann der letzte Ball mal gespielt wird und ganz egal, wie es ausgegangen ist. Und dann fällt das natürlich vielleicht auch so ein bisschen auf. Mhm. Wie gesagt, ich kann es total verstehen, woher das kommt, aber das heißt halt nicht, dass man es nicht kritisieren kann. Und das mag jetzt so ein bisschen nach Rauswinden klingen, aber das ist wirklich der Punkt, wo ich halt stehe, dass ich sage, mit dem Handshake, das kann ich noch nachvollziehen, da ist man wirklich so 20 Sekunden nach der Enttäuschung, dass man da nicht sein Top-Game irgendwie im Sinne von seine Top-Höflichkeit an den Tag legt, geschenkt. Aber spätestens bei der Rede sollte man sich vielleicht wieder eingefangen haben. Und darum geht es im Sport. Und ich finde, dann kann man den Respekt kann man dann auch zeigen. Ja, aber da ist Zverev auch nicht alleine. Also das machen andere auch, um das vielleicht auch noch mal so ein bisschen in den Kontext zu setzen. Das ist jetzt keine Kritik an Zverev. Ich finde das bei vielen anderen Spielerinnen und Spielern genauso furchtbar, weil irgendwie ist das in meinen Augen etwas, was zum Sportler-Dasein auch dazugehört, dass man halt gewinnen und verlieren kann, zumindest nach außen. Und ja, aber das kann jeder am Ende so sehen, wie er oder sie möchte. Insofern ist das schön, dass es da eine Diskussion gab und da kann jeder ja auch sich dann zu positionieren und ja,
das ist ich halt find's, so. Ja, also ich fand es in dem Sinne auch schön, dass ich dann Nerv getroffen habe und auch ein Austausch stattfand, übrigens auch ganz vernünftig, ja. Also das war hier nicht, was man sonst so manchmal auf Twitter erlebt, übelster Style, sondern echt ganz guter Austausch an Argumenten, an Meinungen und so. Und da es dann doch wirklich ziemlich, ziemlich busy war, habe ich gedacht, dass wir das zumindest noch mal einmal skizzieren müssten. Natürlich im Moment hier sehr safe, weil ich sage, ich finde es blöd und du gibst mir auch noch recht und wir haben jetzt keine wirkliche Widerrede da. Vielleicht müsste man dann das nächste Mal jemanden einladen von denen, die uns hier schreiben. Das wäre dann noch fairer. Also entschuldigt uns diesen Fauxpas. Nächstes Mal dürft ihr dann mit dabei sein. Schönes Stichwort, geile Überleitung. Dabei sein ist alles. Ja? Wo zählt das mehr und nicht weniger als bei Olympia? Ja, ist natürlich das Thema. Wir werden jetzt hier nicht aufs Bogenschießen eingehen und auch nicht auf Rugby Sevens und wie das
und
alles heißt.
Und auch nicht auf die Eröffnungsfeier.
Ah, nee, die habe ich hier als Stichwort. Wir müssen gar nichts, aber ich meine, dass man aus Tennis sich da schon noch mal drauf eingehen muss.
Das war natürlich schon großes Tennis, dass man hier,
ach Gott, alle Djokovic-Fans, alle Federer-Fans mögen es mir verzeihen, aber dass man hier Rafa derartig in Szene setzt, ja, dieses kleine Männchen mit dem roten Jackett vor dem riesigen Eiffelturm und die Fackel, also das waren schon häufig gebraucht dieser Tage das Wort immer wieder, aber es waren schon ikonische Bilder, die da um die Welt gingen, oder?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, mir hat die Eröffnungsfeier gefallen.
Mir auch.
Ich fand es großartig. Mega. Es war mal was anderes. Du hast gemerkt, die Sportler haben Spaß. Die Leute, die da performt haben, hatten Spaß, trotz des Regens. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, vielleicht, das ist sicherlich auch ein bis zu einem gewissen Punkt ein Twitter-Ding. Also ich mache inzwischen einen Bogen um Twitter, weil außer für so Tennissachen bestimmte Sachen nachgucken, weil der Hass, der dort wirklich gegenseitig entgegenwerfen, so abartig geworden ist, dass ich damit nichts zu tun haben möchte. Ich möchte mit diesem Gejammere, mit diesem Negativen, mit diesem anderen nichts gönnen können, keinen Respekt zeigen, möchte ich nichts zu tun haben. Da kann sich jeder reinwerfen, wenn er oder sie möchte. Bitteschön, aber es ist nicht meine Welt. Und wie da wirklich, also über Dinge hergezogen wurden und Sachen in Situationen reingelesen wurden, die einfach nur einen Mangel, glaube ich, an historischer Bildung zeigen. Gut, kann man machen. Aber um aufs Tennis-Thema zurückzukommen. Ja, Tennis war sehr groß vertreten.
Wahnsinn, oder?
Rafael Nadal in Paris, den irgendwie da einzubinden, ins Fackeltragen, kann man absolut machen. Serena Williams dazu. Das habe ich am Anfang weniger verstanden, ehrlich gesagt, weil ich so dachte, Serena und Paris, aber sie ist natürlich Olympia-mäßig. Was Olympia betrifft, halt eine Hausnummer. Und ich glaube, ich verbinde mit Paris halt einfach eher die French Open als Olympia. Ich finde es auch nach wie vor ein bisschen ulkig, Chatry zu sehen. Und es geht nicht um die French Open. Es ist schon ein bisschen schräg. Aber Amélie Mauresmo und dann Coco Gauff als Fahnenträgerin für die USA mit LeBron James, Elena Svitolina, die Fahnenträgerin für die Ukraine. Tennis war schon sehr vertreten da und finde ich schön.
Also. Irre vertreten. Und dann packen sie da, wie gesagt, Rafa auf dieses Speedboat zusammen mit Serena Williams und Alter, ich habe gedacht,
Nadia Comaneci.
Ja, und dann hat er da in seiner beigen Hose, kriegt er also diese Dusche ab, der war ja komplett soaked, ja, komplett wirklich durchs Wasser gezogen. Und glaube ich, habe gedacht, ey, der wacht morgen auf, der wird kein Tennis mehr spielen können, der wird so eine Erkältung haben, der arme Kerl. Aber das war, und Carl Lewis da drauf, ich meine, das war schon ikonisch, muss man sagen, ja. Dieses Bild, grandios. Aber er scheint es, was das angeht, überlebt zu haben, denn wir nehmen auf am Sonntag und am Samstag ging es ja dann gleich los mit dem Tennisturnier, ich wollte schon sagen, in Roland Garros, und im Grunde genommen passt es. Es ist die ultimative Fortsetzung der diesjährigen Kack French Open, ich kann es nicht anders sagen, die einfach zumindest mal die ersten 8 Tage nur verregnet waren und es geht nahtlos weiter. Also wir haben gestern dank der Dächer auf Simon Mathieu, sage ich schon, auf Susanne Lengleng und Chatrier gleich Matches sehen können. Alles auf den Außenplätzen, viel ins Wasser. Aber das, was wir da dann gesehen haben, erinnert einen an Tennis, ja. Kürzer halt, ist Best of 3, nicht Best of 5. Aber wir müssen, denke ich, und wollen schon über zwei Dinge reden. Vielleicht fangen wir einmal mit, denn so in der Reihenfolge kam es auch einmal mit Nadal Karas an. Hast du das Match gesehen?
Ja.
Also ich habe es auch gesehen, ich muss sagen, ich habe großen Spaß gehabt, am Anfang zu sehen, wie indisponiert jemand wie Carlos Alcaraz auf diesem Platz rumstehen kann. Wenn man es nicht besser wüsste, ja, der war nervös und wenn du es nicht besser wüsstest, hättest du sagen können, der Mann hat noch nie in seinem Leben ein Doppel gespielt. So ungefähr sah das am Anfang aus, oder?
Am Anfang ein bisschen so.
Das war lustig, diese beiden erfahrenen argentinischen Doppelcracks. Dann Rafa oben drüber sozusagen als der Übervater. Du hast wirklich gesehen, wie eine unsichtbare dritte Hand von Rafa den kleinen Carlos an die Hand hat nehmen müssen und sagen müssen, du, das ist zwar auch Tennis, aber das funktioniert zum ganz bisschen anders, oder?
Ja, ich fand das auch total interessant zu sehen, wie halt jemand wie Carlos Alcaraz, den ich echt nicht mehr als unerfahren bezeichnen würde, mit 4 Grand Slams auf allen Belägen, wie der halt doch von so einer Situation echt auch noch mal gepackt werden kann.
Aber sowas von, ich glaube, auf allen Ebenen. Also sowohl emotional als auch vom Verstand her, oder?
Ja, und merkt, dass das dann doch auch für so jemanden noch eine andere Hausnummer ist. Und er war am Anfang echt nervös und musste da auch so ein bisschen mitgezogen werden. Ich glaube, er wollte halt so das Nationalheiligtum Rafael Nadal halt auch nicht irgendwie im Stich lassen und hat sich da wahrscheinlich selber auch so ein bisschen viel aufgebürdet. Aber es war ein schönes Match. Und als die zwei sich dann gefangen hatten, also die beiden Spanier, ist das auch richtig spannend gewesen.
Total.
Und ich glaube, da hat man als Zuschauer, Zuschauerin echt was Schönes geboten bekommen. War auch eine super Stimmung. Aus aller Welt war was dabei.
Ja.
Und
man hatte das Gefühl, dass Alcaraz dann eben auch wiederum ein schneller Lerner ist. Im zweiten Satz war es dann schon deutlich, deutlich besser. Aber am Anfang hatte ich das Gefühl, der hat, also auch jeden Ball, den er gespielt hat, war immer genau der falsche Ball. Ja, so vorne wollte er am Netz den dann so kurz groß abtropfen lassen. Und dann hat man ihm gesagt, du, da beim Doppel, da spielt auf der anderen Seite ein Zweiter mit, der ist da relativ schnell da und dann haut er dir das Ding um die Ohren. Und also unglaublich. Aber eben als er sich dann gefangen hat, gab es genauso auch eine Phase, in der Nadal nicht gut war, in dem er nahezu jeden Return verschlagen hat. Und da hat, und das ist ja das Schöne am Doppel, da hat Alcaraz ihm dann sozusagen geholfen, dieses kleine Tief zu überwinden. Und nicht zuletzt natürlich die Zuschauer, die ausnahmslos ein Rafa-Publikum waren. Aber das wollte ich dich fragen. Klar, wir sehen es am Fernsehschirm. Ich hatte trotzdem den Eindruck, aber es ist wirklich nur so ein Gefühl, dass das Publikum ein anderes ist. Kein 100% Roland-Garros-Tennis-Publikum, sondern du hast gemerkt, dass da, also irgendwie so von der Geräuschkulisse und allem hast du gemerkt, da sind auch ganz viele da, die besuchen Paris, die besuchen die Olympischen Spiele und haben halt fürs Tennis Tickets bekommen. Das war so irgendwie so mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie dir es ging.
Ja, der Rhythmus ist, glaube ich, ein anderer gewesen. So ein erfahrener Tennisgucker, der weiß halt, wann bist du still, wann applaudierst du, wann passiert was. Und ich glaube, wenn du da so eine Menge hast, die das vielleicht nicht so gewöhnt ist, dann entsteht da schon eine andere Dynamik. Mhm. Meine, allein schon, wen du da im Publikum gesehen hast, du hast halt nicht so deine, du hast natürlich hier und da auch so deine VIP-Fans, aber ich fand es deutlich weniger so diese High-Society-Gruppe.
Ja. Die mit den weißen Hüten und den dunkelblauen Jacketts und so, ja,
genau, die du sonst da hast. Ich finde, es hatte etwas so ein bisschen mehr so Kids-Day-mäßiges, halt mit Erwachsenen. Aber mir hat es gefallen, weil du hast halt gemerkt, die Leute haben Spaß am Sport, scheißegal, was es ist. Und natürlich dürften die meisten da auch irgendeinen Kontakt mit Tennis gehabt haben. Ich denke mal nicht, dass der überwiegende Teil so gar keine Freude daran hatte, Tennis zu gucken und gesagt hat, ach, ich habe jetzt Tickets, na gut, dann gucke ich mal Tennis, sondern schon irgendwie eine Beziehung dazu hatte. Aber mir ist das auch aufgefallen, dass so die Dynamik zwischen Spiel und Publikum eine andere ist als bei einer, ich sag mal, doch recht homogenen Masse von Leuten, die wissen, was passiert.
Und die auch gerade in Frankreich, gerade in Paris sehr homogen, um nicht zu sagen sehr eintönig anfeuern.
Ja.
Das kam nur sehr, sehr selten vor. Also ich fand es eine Wohltat, dazu zu schauen, die Schiedsrichter in ihren Jogginganzügen.
Das habe ich auch gedacht. Sonst immer schön mit Jackett und allem und jetzt sitzen die da in so Hoodies.
Ja, aber es sieht fast schon wie so Spielanzügchen aus. So, da ist das Kind gebadet, so nach der Badewanne, es muss noch nicht in den Schlafanzug, es kriegt so ein Wohlfühl-Jogginganzug zu Hause auf dem Sofa an. Der Demesois, der da oben saß, da habe ich gedacht, Alter, da fehlt nur noch so ein Kuscheltierchen, was sie neben denen stellen.
Oder er kriegt noch so eine Cappy auf.
Ja, also etwas skurril, halt eine typische ITF-Veranstaltung, ja.
Vielleicht,
Aber schön, also wir haben ja massiv noch Absagen gehabt diese Woche vor Beginn des Turniers aus den Einzelwettbewerben. Ja. Die meisten davon oder eigentlich fast ausschließlich eben halt verletzungsbedingt. Jetzt heute Morgen kam noch kurzfristig rein, dass es eben Alex de Minaur auch nicht packen wird, nach seiner Verletzung in Wimbledon Einzel zu spielen. Er will gucken, ob er im Doppel antritt. Schade, weil man sich so das ein oder andere Gesicht natürlich sehr gern gewünscht hätte. Aber klar, Gesundheit geht vor. Und eben bei den beiden, die wir angesprochen haben, Alcaraz hat sich seine Erstrundenaufgabe locker erledigt. Und bei Rafa, der nachher spielen soll, ist nach wie vor noch ein großes Fragezeichen, ob er das dann jetzt durchzieht oder ob er am Ende nicht sagt, hey, mir ist das Gesamtereignis wichtiger und ich setze alles aufs Doppel. Ich würde es ihm fast zutrauen, obgleich die Welt natürlich danach schreit, am kommenden Dienstag dann Djokovic gegen Nadal in der zweiten Runde zu sehen, was natürlich Hammer wäre. Aber wir wissen nicht, ob es kommt. Es wäre die perfekte, wie nennt man das immer, die perfekte Symmetrie. Es wäre das 150. Aufeinandertreffen der Big Drei. Ja. Es wäre das, was wäre das? Das 70. meine ich, das 69. 70. oder 60. zwischen Djokovic und Nadal. Und wenn du die beiden anderen eben, Djokovic, Federer und Federer, Nadal dazu nimmst, dann kommt man genau auf 150 und es wäre dann wohl auch, so meine Hypothese, das Letzte.
Ja, ich glaube auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir das irgendwie noch mal zusammengebastelt bekommen, jedenfalls nicht größer wird. Insofern,
also wenn du in Glory
würde ich mich freuen, wenn das irgendwie klappt.
Jetzt sind wir wieder in der guten Ratschlägekiste, wir, die wir überhaupt keine Ahnung von haben, von dem, was diese Menschen da seit 20, 30 Jahren tun, aber trotzdem, ich meine, du trägst diese Fackel, die ganze Welt guckt auf dich, der Eiffelturm macht die weltgrößte Lasershow auf dich, du fährst das Ding zusammen mit Serena über die Pitchnase, Sen, spielst dann noch ein wie auch immer geartetes gutes Doppelturnier und kannst dann in Frieden aus dieser Stadt rausgehen. Du kriegst sozusagen die zweite Chance nach deinem letzten French Open Sieg von vor 2 Jahren aus dieser Stadt auf einem goldenen Pferd hinauszureiten. Ja. ich sag mal, wenn du die nicht nimmst, dann weiß ich es auch nicht. Und der arme Kerl, jetzt hat er wieder was am Oberschenkel. Ja, will er denn wirklich, keine Ahnung, Montreal spielen und dann bei den US Open sich den nächsten Muskelbündelriss zuziehen? Ah, komm. Frag uns, Rafa.
Tja, ich weiß es nicht. Ich habe mal nachgeguckt. Es wäre das 60. Aufeinandertreffen.
Genau, da ist 60 und dann hast du, glaube ich, 50 mal das andere und 40 mal das andere. Also insgesamt wären es dann 150 Aufeinandertreffen zwischen den drei Großen. Wir werden es sehen, wenn ihr den Podcast hört, dann wird sich zumindest schon entschieden haben, ob Rafa heute gegen Fuksovic überhaupt spielt und ob er gewonnen hat oder nicht und dann seid ihr schlauer. Eine andere hat es nicht nur im Vorfeld perfekt gemacht und Paris als den finalen Höhepunkt ihrer Karriere und damit auch das Ende auserkoren, sondern sie hat gestern Abend noch einen draufgesetzt. Was erlauben Angelika? Henrike, sag's mir.
Tja, Angelika macht Angelika-Sachen, glaube ich.
Wahnsinn, oder?
Irre. Aber da hast du mal gesehen, das war wirklich Vintage-Kerber, wie die dir den Zahn ziehen kann.
Ja.
Weil die ersten, ich sag mal so 6, 7 Spiele, war die ja wirklich nur in der Defensive. Mhm. Osaka kam ja wirklich so gut aus dem Startblock raus, um mal im Thema zu bleiben quasi. Schwimmgold. es kam ja wirklich so gut weg. Die hat Kerber ja abgeschossen. Die hat einen Druck entwickelt. Und du dachtest, ja, okay, jetzt wird, ne, das wird für Kerber so, die wird sich da ihre paar Spiele erkämpfen. Und dann ist es das. Und dann hat sie, glaube ich, einfach eine taktische Meisterleistung auf die Platte gelegt, indem sie wirklich das Spiel in die Länge gezogen hat. Ne? Also das, was sie am besten kann, laufen und Bälle zurückbringen, Bälle zurückbringen, Bälle zurückbringen. Und Osaka quasi so ein bisschen den Raum zu nehmen. Die hat einfach das Feld klein gemacht. Und dann, wenn du natürlich mit absoluter Power spielst und an die Linien gehst und du aber irgendwie weißt, dass deine Gegnerin immer da steht, dann gehst du halt irgendwann in so einen Risikoüberschuss. Und das hat man gesehen, dass Osaka irgendwann wusste, die Bälle müssen sitzen. Und dann passte am Ende die Ratio zwischen Risiko und Punktausbeute nicht mehr.
Ja, ja.
Und gepaart mit Kerbers wirklich exzellente Aufschlagleistung, das ja nicht unbedingt ihr Steckenpferd ist, aber das hat gestern auch sehr, sehr gut funktioniert, hat sie Osaka echt den Schneid abgekauft. Und ich glaube, dass Osaka nach wie vor mental nicht wieder auf der Höhe ist, die sie mal hatte, wo sie sich von solchen Dingen nicht beeindrucken lässt.
Ja, 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 absolut, absolut. Und von der Stabilität auch, von der mentalen Stabilität fand ich das wirklich auch bemerkenswert, denn sie ist ja durchaus auch gern eine, die, wenn's nicht so läuft, dass sie sich so eher so runterzieht, ja, sie kann dann schon auch eine negative Energie irgendwie nach draußen tragen oder zumindest einem den Eindruck erwecken, dass sie sich immer weiter nach unten zieht, aber gestern du sagst Vintage Kerber, es hat mich wirklich an ihre stärksten Phasen in ihrer Karriere erinnert. Und für mich persönlich vom Drumherum letzten Endes auch, denn ich war gestern Abend noch verabredet und ich kam dann erst spät nach Hause. Ich habe das Match nicht live sehen können, aber ich habe es mir dann noch bis tief in die Nacht komplett im Re-Life angeguckt. Und das würde ich für wenige Sportler und Sportlerinnen machen. Aber das dann gestern Nacht noch zu sehen, oh, herrlich, wirklich schön, wirklich schön. Und ich meine, wer hätte das gedacht? Ja, im Grunde genommen, als die Auslosung draußen war, hat man doch gedacht, naja, Gott, die Ärmste. Aber dann hat sie wenigstens die große Bühne und gegen Osaka auf dem Cour-Philippe Chatrier auszuscheiden dann und dann Goodbye zu sagen, ist ja auch nicht das Schlechteste. So hat sie sich und Tennis-Deutschland und dem olympischen Publikum durchaus die Chance erarbeitet, vielleicht noch eins auf jeden Fall, aber vielleicht sogar auch noch zwei oder drei Matches mehr spielen zu können.
Na, für uns wäre es schön. Hm. Also, glaube ich, es ist ihr natürlich zu gönnen, dass sie so einen Abschied bekommt, glaube ich. Es wäre halt schade gewesen, ne, wenn das dann so, ja, mit so einem, ich sag mal, feuchtwarmen Händedruck und das ist es, zu Ende geht. Es freut mich für sie ungemein, dass sie auch noch mal zeigen konnte, warum sie die Erfolge gefeiert hat, die sie gefeiert hat.
Ja.
Dass sie da auch nicht irgendwie zu dem Erfolg gefallen ist oder so. Ne? Das hat sie sich hart erarbeitet und auch verdient. Und ja, jetzt muss man mal gucken, wie es weitergeht. Sie ist ja auch im Doppel noch dabei mit Laura Siegemund. Und schauen wir mal, wie das geht. Es wäre ihr aber zu wünschen. Also nächste Runde geht es gegen Christian, ja. Rumänien, ja. Nicht gegen Caro Garcia.
Nee, also die, ey, Mann, da hat die Olympia zu Hause und sie, ja, sorry für die Problem. Worte, sie verkackt es halt vorm Heimpublikum wieder. Meine Güte, ja, echt. Also es ist eine Chance, Garcia. Oder? Gegen Jacqueline Christian.
Ja, und das ist halt das Problem.
Christian, ja, ist Rumänin, ist nicht Belgierin, Rumänin. Ja. Jacqueline Christian.
Ja, aber ich glaube, das ist halt das Problem. Garcia ist halt mental nicht die stärkste, Wahnsinn, noch nie gewesen und schon mal gar nicht zu Hause. Also ja. Zumindest im Einzel, nicht im Doppel, ist es wieder was anderes, weil ich glaube, da die Aufmerksamkeit halt nicht zu 100% auf dir liegt.
Ja.
Und so leid mir das tut, das sagen zu müssen, mich hat es nicht gewundert.
Nee, mich auch
dass
nicht.
Dass es so gekommen ist.
Ja, ja, irgendwie, das war fast schon mit Ansage. Also wenn wir ein Tippspiel zu Olympia gemacht hätten, hätte ich gesagt, tippt nicht auf Garcia, das ist kein sicherer Tipp in der ersten Runde.
Nee, es gibt ja. So ein paar Leute, um die machst du einfach einen Bogen.
Ja. Trotzdem muss ich dir sagen, dass bei einem so großen Tennisereignis, obgleich es ja bei den Herren nur Best of Three ist, aber trotzdem ein großes Tennisereignis, auf das die ganze Welt schaut, dass ich es gerade total genieße, dass wir kein Tippspiel haben zu Olympia.
Ja, also für uns, die wir die Tipps eintragen müssen, ist es deutlich angenehmer, das einfach gucken zu können.
Ja. Wobei es wäre ja einfach, bei so einem sind ja nur 64er-Felder, es wären ja viel weniger Tipps, würden jetzt manche argumentieren. Aber die da draußen, die ihr bei uns regelmäßig mittippt, bald sind die US Open, da könnt ihr wieder mitmachen. Aber lasst es euch gesagt sein, auch eure Tennisproleten brauchen zwischendrin mal eine kleine Verschnaufpause. Und du sagtest das neulich irgendwann, und das ist wirklich wahr, also gerade in den ersten Tagen ist es teilweise so stressig, dass man sagt, ey, ich komme gar nicht mehr richtig zum Tennis gucken, weil ich mich die ganze Zeit um diese Tipps kümmern muss irgendwie. Ja, also ich will jetzt gar nicht klagen, aber wenn ihr euch fragt, wieso gibt es kein Tippspiel, die Tennisproleten haben auch mal Was ist das? Das ist ja nicht Urlaub. Wir machen Workation. Genau, wir machen Workation rund um Olympia.
Ja, ich meine, wir sind ja auch glücklich, wenn ihr glücklich seid. Ne? Nur die ersten Tage sind es natürlich die meisten Tipps. Wenn dann das Wetter noch nicht mitmacht, dann muss man da halt auch noch drumherum arbeiten und die erste Runde quasi auf beiden Seiten kontrollieren wir ja noch. Das heißt, du musst auch immer schauen, passt der Tipp, passt er nicht. Das machen wir ja später dann nicht mehr, ne? Weil so ab Runde 2 sagen wir, jetzt müsst ihr auf eigenen Beinen stehen. Und das ist doch mühsamer, als man denkt.
Ja, der eine oder andere hat auch schon mal gefragt, ja, wieso macht ihr das denn, wieso macht ihr euch denn die Mühe, also vor allen Dingen mit diesem Draufgucken und Korrigieren. Und das ist halt schon so, wir haben ja inzwischen immer über 220 Teilnehmer, sprich da kommen am Tag über 440 Tipps rein. Und die Erfahrung zeigt einfach, gerade durch dieses Durcheinander und durch diesen sehr zugepackten Spielplan zu Beginn ist es so, wenn man dieses Spiel nicht ans Laufen kriegt mit der möglichst großen Anzahl an Teilnehmern, dann fehlt auch ein bisschen was. Ja, also man kann auch schnell den Überblick verlieren, man könnte auch sagen, aber 100 kriegen es doch hin, wenn 110 zu blöd sind. Ja, aber das Spiel lebt natürlich auch davon, dass es möglichst viele erstmal über die ersten ein, zwei Runden schaffen. Wir helfen ja nicht, indem wir die Tipps übernehmen, sondern einfach, indem wir sagen, du guck bitte nochmal drauf, du hast die falsche Hälfte der Auslosung getippt und so. Ach, das war jetzt noch ein kleiner Exkurs zu unserem Tippspiel und damit schon die Werbung, denn ein paar Wochen geht es ja schon wieder los, in knapp, aus dem Kopf raus würde ich jetzt sagen, knapp 4 Wochen gehen die US Open los. Da werden wir natürlich auch wieder am Start sein, sowieso auch jetzt im Sommer mit unserem Podcast. Wir müssen jetzt mal gucken, wenn es hier in die Urlaubszeit geht, jeder von uns unterwegs ist, wie wir für euch trotzdem weiterhin jede Woche senden werden. Aber natürlich, wie gesagt, zu den US Open dann sowieso unsere Podcasts und eben auch wieder unser beliebtes Tippspiel. Wenn ihr da mal mitmachen wollt, dann schaut vorbei bei uns auf den sozialen Medien, wie das so schön heißt, insbesondere auf X, vormals Twitter und Instagram, da findet ihr uns unter Tennisproleten und verpasst dann auch nicht die Anmeldung zu Uso Hot, unserem Tippspiel zu den US Open. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Seine runter, Henrike.
Ja, oder fällt viel Wasser den Pariser Himmel runter?
Ich glaube, heute soll es besser sein, oder?
Ja, ja, es wird auch munter gespielt.
Ja, ich hab noch nicht angemacht, weil ich mich auf dich konzentrieren musste. Wollte, nicht musste.
Wollte, vielen Dank.
Musste.
Nee, ja. Ich sehe das hier auch nur gerade noch im Live-Ticker, weil ich natürlich auch neben der Podcast-Folge nicht noch was laufen lasse, sofern es jetzt nicht irgendwie French Open-Finale Nadal gegen Djokovic gewesen wäre oder so, eben um sich auch zu konzentrieren. Aber ich sag mal so, aus deutscher Sicht sieht das unschön aus. Also Maria könnte tatsächlich mit der Brille vom Platz gehen.
Oh ja, ich sehe es auch gerade, 6-0, 5-0, Alter, gegen Maria Lourdes Carl.
Ja. Ja, Deutschland gegen Argentinien, das kann halt funktionieren oder auch nicht. Ja,
und auch Tamara Korbat schlägt 2-6-1-3 hinten. Also muss es Angie und auch Laura Siegemund bei den Damen richten. Heute Abend dann am Start Alexander Zverev gegen Jaume Munar in der Night Session. Wenn ihr unseren Podcast bis dahin gehört habt, viel Spaß bei dem Match. Wenn ihr ihn danach hört, erst recht viel Spaß bei allen weiteren Matches, die kommen. Ich würde sagen, Henrike, wir sagen artig Danke an unsere Hörerinnen und Hörer und hören uns vielleicht dann nächstes Wochenende wieder.
Ja, und Struff, Matera, Köpfer könnt ihr euch auch noch anschauen.
Auch noch, stimmt.
In diesem Sinne.
Und Kravitz-Pütz.
Ich würde mal sagen.
Kravitz-Pütz auch noch.
Kravitz-Pütz auch noch, mein
Gegen Medvedev, Safiulin. Von der Papierform her ein durchaus knackiges Setup.
Ja, muss man sagen. Also und vor allen Dingen Mixed, wenn ihr die Chance habt, guckt euch Mixed an, weil da sind tolle Kombinationen rausgekommen.
Oh ja, ja, ja.
Also das wird Mixed hat toll. Wirklich, hat geliefert dieses Jahr.
So. In diesem Anyways. Sinne, ein schönes, hoffentlich nicht letztes Abendmahl wünschen wir euch, mit wem auch immer ihr am Tisch sitzt. ganz egal, ob der neben euch he, she, it ist oder was auch immer. seid lieb zueinander, guckt Tennis und seid lieb zu uns, folgt uns, ja, empfehlt uns. Bis denn, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.